du musst auch sehr idealistisch oder visionärisch unterwegs sein. So nach dem Motto, egal was ich hier einstecke, egal was ich hier gerade erlebe und inwiefern ich da auch für leiden muss. Klassisches Beispiel, ich habe während meiner Zeit in Niedersachsen, als ich für Radio 38 in Braunschweig moderiert habe, habe ich ein Jahr lang im Wohnwagen gelebt.
Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik.
Mit dem wandelnden Fußballlexikon, mit dem knallharten Analytiker, mit dem Mann, der in der legendären Remscheid-Pressekonferenz neben Thorsten Legert saß. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Fußballreporter und Kommentator Cedric Pick. Hi.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, hier zu sein und nach der Anmoderation würde ich sagen, können wir auch hier einen Cut machen, oder?
Finde ich auch. Was soll noch kommen?
Aber
Die Kekse stehen bereit, Kaffee hast du auch bekommen. Ich glaube, du bist jetzt wunschlos glücklich, wie ich erkenne.
Ich bin wunschlos glücklich.
Ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal quasi digital begegnet sind. Das war auf Xing 2015, habe ich gerade noch nachgesehen, wo wir uns noch gesiezt haben.
Und ich weiß noch, was ich dir geschrieben habe. Ich glaube, auf jeden Fall habe ich mich mal vorgestellt als Stadionsprecher des FC Remscheid zu dem Zeitpunkt und wollte mal die Remscheid, ne? Kollegen grüßen. Ja, ich bin irgendwie noch bei Remscheid hängen geblieben. Ich habe das mit dem Remscheid noch nicht so drauf.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen, beim FC Remscheid dann Stadionsprecher zu sein? Und weit vom Profifußball weg, wo du jetzt inzwischen angekommen bist, dann zu moderieren.
Ja, es war damals so, dass der Posten des Stadionsprechers beim FC Remscheid ausgeschrieben war, weil nach, ich glaube, 25 Jahren die Stadionsprecher-Legende des FC Remscheid, Kurt Hanusch, aufgehört hat, ich glaube aus Altersgründen, und dann hieß es, ein neuer darf ran, und ich bin schon seit meiner Geburt fast FC Remscheid-Fan und natürlich immer noch Sympathisant und hänge noch mit dem Herzen am Verein. Ich bin in Remscheid geboren, da gehört das dazu, und habe mich dann einfach sofort beworben. Also das war gar keine Frage, habe gesagt, hey, ich will, ich kann, ich muss, ich möchte, wie schaut's aus? Ja, und dann hat man mich eingeladen. Ich glaube, ich war der am schnellsten reagiert hat. Deswegen hat man direkt gesagt, ja, dann komm mal vorbei. Bevor sich kein anderer mehr meldet, tüten wir das direkt mal ein. Und dann durfte ich mich da mal ausprobieren und dann sagten sie, ja, so schlecht ist das ja nicht, dann mach ruhig. Ja, und dann hatte ich da eine spannende Zeit, unter anderem mit dem gerade von dir angesprochenen Thorsten Legert, der dann auch dazu kam, als neuer Trainer vorgestellt wurde. Und das war so eine Hype-Zeit, nenne ich das im Nachhinein, weil sportlich ist man Landesligist geblieben in der Ära Legert. Er ist allerdings kurz vor Saisonende raus. Man ist dann noch auf dem Abstiegsplatz gerutscht und abgestiegen in die Bezirksliga. Also es war sportlich nicht die mega erfolgreiche Zeit, aber es war natürlich eine ganz kuriose Zeit, weil du in der Landesliga plötzlich immer 1000 Zuschauer da hattest. Du hattest immer den Presseraum gerammelt voll mit überregionalen Medienhäusern. Jeder wollte immer hören, was Legert da zum Besten gibt, und der FC Remscheid stand in jeder Zeitung, obwohl er sportlich nicht so richtig liefern konnte. Also es war eine spannende Zeit, es war eine verrückte Zeit und eine, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte, weil, wie gesagt, mein Herzensverein, ich stand da, glaube ich, zum ersten Mal auf der Tribüne Anfang der 90er. Das war so das letzte Jahr zweite Bundesliga mit 4, 5 Jahren. Und habe das noch irgendwie miterlebt und dann auch die Jahre in der Regionalliga, Oberliga, mittlerweile, wie gesagt, nur noch Landesliga Niederrhein.
Und das kannte man ja auch damals gar nicht, eben dieser volle Presseraum, dieser Rummel, der von Thorsten Legert ausgelöst wurde beim FC Remscheid. Zweite Liga ist halt doch ein bisschen was her, wie du gesagt hast, Anfang der 90er Jahre. Was war das für dich für ein Erlebnis in diesen Pressekonferenzen? Weil ich glaube, dass man mit anderen Trainern sachlich nüchterne Analysen erlebt nach so einem Spiel. Wie war das, neben Thorsten Legert zu sitzen, wenn du weißt, okay, wir haben jetzt verloren und mal gucken, was jetzt wieder passiert?
Es war immer ein großes Spektakel und deswegen feiere ich diese Zeit auch immer noch so, weil du hast ja normalerweise, das wird jeder Fußballfan kennen, immer diese Klassiker nach dem Spiel, es wurde gewonnen, dann heißt es, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir waren von Anfang an willig, wir waren das bessere Team, wir haben verdient die 3 Punkte geholt, wenn du verlierst, heißt es, sind nicht gut reingekommen, haben dem Gegner zu viel Raum gelassen. Also immer diese Plattitüden, immer diese Klischees, immer dieses Ding, wo du sagst, okay, da hätte man auch die Pressekonferenz von vor 2 Wochen einspielen können. Es ist doch immer das Gleiche.
Genau.
Man hat es nicht immer, aber ganz oft denkt der Fußballfan genau das. Und beim Legat ist das immer so wie so ein dickes Überraschungsei. Du weißt nicht, was kommt da gleich? Was gräbt da gleich aus? Was haut da gleich raus? Es ist immer wirklich Kasala. Das ist ja so ein bisschen dieser abgedroschene Begriff, aber das trifft im Mark eigentlich ganz gut, weil du hast immer dieses Rums, da kommt was, was du zitieren kannst, nicht dieses Angepasste, nicht dieses Diplomatische, nicht dieses Aalglatte, sondern immer Kante gezeigt, immer rausgehauen, immer den Kampfeswillen auch hochgehalten. Er steht ja auch allein von seiner Zeit als Spieler schon immer für diese Kämpfermentalität, für diesen Einsatz, und das hat er von der Mannschaft verlangt, und wenn die das nicht geliefert hat, dann hat er auf den Tisch gehauen und gesagt, so geht's nicht, die 3 Jungs, die fliegen, oder ein Thorsten Legert geht, oder solche Sachen halt, ne, wo du wirklich wusstest, okay, der bezieht Stellung, haut raus, was er auf dem Herzen hat, und leiert sich da nicht einen ab.
Und das heißt, diese emotionale Art und Weise, hast du die auch irgendwo zunutze gemacht? Jetzt gerade aktuell, du hast seit wenigen Wochen einen Podcast zusammen mit Thorsten Legert. Legert und Pick, die Spieltagsstammtischer. Picks Analyse trifft auf Legertsche Emotionalität, und ich glaube, dieser Titel passt wie die Faust aufs Auge. Was erlebst du denn da in diesen Momenten, wenn du mit Thorsten Legert so einen Podcast aufnimmst? Da merkst du wahrscheinlich auch in dem Moment, okay, der hat den Satz gerade ausgesprochen und du weißt, alles klar, das steht jetzt morgen in der Sportbild oder in sonstigen anderen Zeitungen.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es genauso zutrifft, dass immer irgendjemand das auch zitiert, weil es aber eben auch so wunderbar zitierbar ist. Das, was ich da erlebe, ist, und das begeistert mich halt, ein ehrlicher Fußballer, der den Sport lebt, der authentisch ist und raushaut, ich habe es gerade schon mal gesagt, was er eben auf dem Herzen hat. Das heißt, du weißt, du kannst über alles reden, du kannst ihn alles fragen, zu seiner Vergangenheit oder eben auch zu aktuellen Dingen in der Fußball-Bundesliga, und er sagt ihr, was er gerade im Kopf hat. Da ist nicht dieses, wo du manchmal denkst, okay, jetzt überleg da, wie muss ich das formulieren, wie muss ich das sagen, wie klingt's elegant, wo eck ich nicht an, wo kann ich vielleicht nicht irgendjemand blöd kommen, sondern er haut raus, ohne Rücksicht auf Verluste, aber es ist eben immer authentisch, es ist ehrlich, und du hast halt was, wo du sagst, jo, damit kann ich arbeiten, ne? Ich weiß, was er meint, entweder sehe ich es genauso oder ich mag's überhaupt nicht, was er da äußert, aber du weißt, das ist 100% Legert, das ist 100% ehrlich, und das ist so ein bisschen, ja, die Kernphilosophie des Podcasts, klar Kante zu beziehen, und das kurz und knackig, und da ist jede Folge Unterhaltung, also auch für mich, der den Podcast ja mit initiiert.
Oder das Ganze dann am Ende schneiden kann und dann währenddessen wieder mitkriegt, Mensch, was hat er heute wieder rausgehauen? Also ein gestandener Bundesliga-Profi, der auch unter anderem mal 27.000 Mark oder Euro damals zahlen
damals
musste.
Damals noch D-Mark.
Ich glaube, das war damals noch D-Mark, wo er beim offiziellen Mannschaftsfoto bei Schalke vor 20 Jahren die Hose bis zu den Achseln hochgezogen hat und man knapp nur noch den Sponsor von Schalke lesen konnte. Hat damals dem Manager Rudi Assauer aus verständlichen Gründen nicht ganz so gefallen, und er hat, glaube ich, 2.000 Mark von den Mitspielern bekommen für die Aktion.
Ja, Andi Möller und Olaf Thon, die haben ihm beide richtig gesagt, hey, wir geben dir jeweils 1.000er, wenn du die Hose bis unter die Achseln hochziehst. Hat er dann halt auch gemacht, aber 2.000 Euro in Summe waren nicht ausreichend genügend, um die Strafe hinterher zu zahlen. 27.000 D-Mark, du hast gerade gesagt. Aber er ist auf jeden Fall der einzige Spieler in der Fußball-Bundesliga, der so auf einem Mannschaftsfoto zu sehen war.
Also auf dem offiziellen, das darf man nicht vergessen.
Auf dem offiziellen, im Kicker damals.
Im Kicker.
Also, er hat sich da schon irgendwie so seinen Platz gesichert unter Mythen und Legenden, beziehungsweise unter Kuriositäten.
Und das absolut verdient. Also minus 25.000 Mark gemacht mit dieser einen Aktion. Aber das ist so ein richtiger Typ. Und ich glaube, vom Empfinden her gibt es immer weniger von diesen gestandenen Typen, die auch mal bewusst sich dagegen stellen und sagen, nee, ich mache jetzt eine Aktion und ist mir egal, wie jetzt die Welt drüber nachdenkt. Ich find's lustig, ich mach's jetzt eben.
Genau, und er weiß zum Beispiel auch mit so Aussagen wie, Schalke hat keinen erstligareifen Torwart, da weiß er ganz genau, da eckt er natürlich super an, aber es ist seine Meinung, die haut er raus und jetzt kommt's. Normalerweise, wenn jemand so draußen auf der Straße sowas sagt, dann würdest du dir denken, ach mein Gott, der hat doch keine Ahnung, Stammtischparolen, deswegen heißt er ja auch Stammtischer, ne, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, Stammtischparolen, der weiß doch gar nicht, wovon er redet. Aber wir sprechen hier über Thorsten Legert, deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, Europapokalsieger, über 240 Pflichtspiele in 15 Jahren Bundesliga. Der kennt den Sport, der weiß, wovon er redet. Und das ist eben der Unterschied zu so manch anderem Fußball-Podcast, den ich nicht abwerten will, aber ich sage es jetzt mal so ein bisschen überspitzt, wo Leute, die noch nie in der Bundesliga vom Ball getreten haben, meinen, sie könnten den Sport jetzt komplett neu erklären und drüber philosophieren und irgendwie hochtrabend reden, wie das alles zu funktionieren hat. Da sage ich, ich gebe mir lieber den Legat, der weiß, wovon er spricht, und dann habe ich da was Bares in der Hand, wo ich weiß, okay, der hat das alles mal live miterlebt.
Und ich glaube, wenn man allen gefällt, macht man irgendwas falsch. Von daher sehr, sehr gute Ansichten und es lohnt sich reinzuhören. Ich höre jede Woche sehr gerne bei euch rein und finde es auf jeden Fall unterhaltsam.
Danke,
das freut mich. Jetzt haben wir Thorsten Legat besser kennengelernt. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal über dich weiter sprechen. Wir haben Legatsche Emotionalität ja schon angesprochen. Pix-Analysen, du bist Sportjournalist, aber du hast einen längeren Weg auch vor dir und du warst jetzt nicht von Beginn an in dieser Medienbranche. Du warst beispielsweise Bürokaufmann, hast eine Ausbildung gemacht bei einer Modelagentur, die aber dann nach anderthalb Jahren pleite gegangen ist. Und du weiter gucken musstest, wie geht's jetzt weiter? Du hast bei einer Versicherung gearbeitet, fast 3 Jahre in der Immobilienbranche. Wie schaust du auf diese Zeit zurück? Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen und wie ging's erstmal los mit dem Fußball? Wie gesagt, es war ein ganz anderer Weg.
Ja, mitgenommen habe ich auf jeden Fall eine Menge Erfahrung und das ist das, wo ich sage, davon profitierst du heute noch und wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren, weil in jeder dieser Branchen bist du ja mit Menschen in Kontakt. Du interagierst, du hast die Kommunikation, du musst dich auf Leute einstellen, Mitarbeiter, Kunden, Auftraggeber und so weiter und so fort. Und diese Kommunikation und auch da so ein bisschen die Empathie zu entwickeln, wer will was, wie kann man was arrangieren, wie sollte man was handeln, was habe ich damals gut gemacht, was vielleicht überhaupt nicht gut. All das ist natürlich ein riesiger Erfahrungsschatz, der mir jetzt auch in dieser Medienbranche, ich glaube, ein paar Pluspunkte verschafft. Und es sind alles Jobs gewesen, weil ich auch da im Verkauf tätig war, die mit Kommunikation zu tun haben, auch nicht unbedingt die schlechteste Voraussetzung für einen Moderator. Und deswegen glaube ich schon mal, obwohl es branchenfremd war, dass es trotzdem so ein paar Dinge hatte, die mich tatsächlich geprägt haben und die mir jetzt auch noch zugutekommen. Das ist so das eine. Das andere ist, Fußball hatte ich immer so als Fan. Ich selber komme ja vom Judo-Sport, habe den auch lange betrieben, bis Mitte 20. Dann musste ich aufhören aufgrund 5 Knieoperationen. Anderes Kapitel. Auf jeden Fall damals auch intensiv trainiert, Leistungssportler gewesen, Bundesliga gekämpft, nationale, internationale Turniere am Wochenende gehabt und so weiter und so fort. Das war so mein Sport, aber den Fußball immer als Fan erlebt. Ich habe ja gerade gesagt, mit 4, 5 Jahren zum ersten Mal beim FC Remscheid im legendären Röntgenstadion auf der Tribüne gestanden. Damals, ich glaube, nach 12.000 Zuschauer in diesem wunderbaren Kessel, den es heute noch gibt. Dann natürlich immer die Affinität zu Bayer Leverkusen. Die Bayer Arena war nicht weit, da wurde Champions League gespielt. Da war ich gerade 14, 15. Das legendäre Jahr 2002, wo man dreimal den Vizetitel geholt hat in Meisterschaft, Pokal und Champions League.
Und wo immer We Are the Champions League und Leverkusen immer Zweiter war und, glaube ich, danach Rainer Kallmund gesagt hat, das Lied kann ich nicht mehr hören.
Richtig, immer am Konfetti-Regen vorbei. Nie durch. Einfach schade. So, aber auf jeden Fall dieses Fan-Fußball-Erlebnis, das hat mich natürlich auch sehr geprägt und mitgenommen und da bin ich immer ins Stadion, habe mitgefiebert und habe gedacht, irgendwann mal, auch während der gerade von dir angesprochenen Tätigkeiten, da willst du doch eigentlich landen, da willst du doch mal was machen, da möchtest du dich doch einbringen, da möchtest du doch irgendwie beruflich dir was aufbauen und dann war nur die Frage, wie. Ne? Und da gibt es jetzt nicht so diesen klassischen Weg. Bei mir lief es so, ich habe nebenher dann ein Sportjournalismusstudium gemacht in Düsseldorf, dann mein Diplom gemacht, habe hier mal ein Praktikum beim Radio gemacht, da mal ein Praktikum beim Radio, durfte dann hier mal in damals Niedersachsen zum ersten Mal live vors Mikrofon auch mal eine Sendung moderieren, dann das Ganze in Aachen gemacht, dann kam der Einstieg bei Magenta Sport, dann habe ich parallel für Leverkusen 2 Konzepte entwickelt, das Fanradio, das Werkself-Radio und den Werkself-Podcast und so weiter und so fort. So hatte ich das aufgebaut, bis ich dann letztendlich in diesem Business gelandet bin und da sehr dankbar bin, dass ich das machen darf, weil das ist so dieses Hobby zum Beruf machen, ne? Also diese Leidenschaft wirklich transportieren in den gegenwärtigen Job.
und von der Pike auf gelernt. Du hast Sportjournalismus ja studiert und du hast beim FC Remscheid angefangen. Das heißt, du hast wirklich von klein auf das Handwerk erstmal gelernt. Das ist ja auch klassisch ein Handwerk und bist inzwischen bei Bayer Leverkusen eben in der ersten Liga in der Champions League unterwegs. Wo sind so die großen Unterschiede, auch wenn du überlegst, Sportberichterstattung und auch Moderation, Kommentierung zwischen der Landesliga und Bezirksliga und dann eben der Champions League bei Bayer Leverkusen jetzt?
Es ist halt alles eine Nummer größer, ne? Der Sport ist der gleiche. Das ist das Schöne. Also da ist es mir jetzt auch egal, wenn ich Fußball gucken will, kann ich das wunderbar tun. In Leverkusen gegen Atletico Madrid in der Champions League oder ich schaue mir an, wie der FC Remscheid in der Landesliga gegen den TVD Felbert spielt. Also beides ist Fußball. Es passiert natürlich, je höher du guckst, nur auf einem anderen Niveau. Champions League, da ist natürlich wirklich Tempo-Fußball. Da hast du technisch das höchste Niveau. Da ist natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit. Das ist fürs Auge natürlich was ganz anderes, ist doch klar. Aber im FC Remscheid hast du dann ja, andere schöne Dinge oder generell in der Landesliga, Bezirksliga. Ne? Da hast du noch deinen Platz um dich rum, da kannst du auch mal die Füße hochlegen, weil vor dir keiner sitzt, weil eh nur 300 Leute im Stadion sind. Du holst dir hier dein Bierchen, deine Bratwurst, musst nicht lange anstehen, hast kurze Wege und erlebst so den Charme des Amateurfußballs. Ne? Sprichst hinterher noch mit dem Spieler, der vielleicht dabei noch eine Zigarette raucht. Das erlebst du natürlich in der Champions League nicht. Ne? Also selten, es ja. Ist halt eine andere Bühne. Das eine wird oftmals als authentischer abgetan, das andere wird oftmals als Medienzirkus abgetan, aber es ist beides Fußball und es macht beides Spaß.
Es klingt auch so unterhaltsam bei dir, wenn du eben drüber sprichst. Vor mir ist die Reihe frei, ich kann eben die Füße hochlegen. Das gibt es natürlich oben in den anderen Ligen nicht. Aber du bist auch in der dritten Liga, du hast es gesagt, Magenta Sport, ein Pay-TV-Angebot der Deutschen Telekom. Ihr übertragt die dritte Liga, du bist da meistens am Spielfeldrand, kriegst da auch ziemlich viel mit. Dritte Liga, es ist Profisport inzwischen, aber ist das für dich nochmal authentischer, ein bisschen ehrlicher und nicht so verbraucht vielleicht wie der kommerzielle Fußball?
Die dritte Liga ist die perfekte Kombination aus den gerade beschriebenen Dingen. Es ist Profifußball, du bekommst fürs Auge was geliefert, tollen Sport mit gut ausgebildeten Fußballern, also viel höher als Landesliga-Oberliga-Niveau. Aber es ist nicht dieser große Schauzirkus Bundesliga Champions League. Das ist genau die Mitte. Also für alle, die sagen, Bundesliga ist mir zu kommerziell, mal so ein bisschen überspitzt, ein bisschen plakativ. Und Landesliga, das kann sich doch kein Schwein angucken, die Fehlpässe über 5 Meter. Der sollte sich die dritte Liga antun. Das ist wirklich großartig. Da bekommst du guten Fußball, du bekommst die Emotionen. Du hast noch diese Stadien, wie zum Beispiel in Meppen, die Hensch Arena, wo du auch mal beim Einwurf einen Becher Bier über den Kopf bekommst. Das ist einfach so Fußball zum Anfassen. Da riecht es noch nach Bratwurst und Zigarettenrauch. Das
und
macht
Schweiß.
Spaß. Und Schweiß, genau, gehört auch dazu. Das macht Spaß, da ist man nah dran. Das ist toll. Die Spieler sind da auch noch mit dir per Du. Und das läuft dann alles. Also mit dem Fan per Du. Und ne? Die kommen dann in die Kurve und machen hier ein bisschen Smalltalk und alles. Also man ist jetzt nicht so distanziert als Fan von seinem Verein wie vielleicht in der Bundesliga. Aber es ist Profisport und das zu Recht.
Kriegst du da als Reporter auch mehr Geschichten mit, so hinter den Kulissen in der dritten Liga?
Ja, man ist näher dran. Also das würde ich schon behaupten, will ich den Kollegen von Sky auf keinen Fall zu nahe treten. Die haben sicherlich auch ihre Möglichkeiten, da an gute Hintergrundinfos zu kommen, machen da auch einen fantastischen Job. Aber bei Magenta Sport hast du wirklich die Möglichkeit, überall mal reinzuschnuppern. Du bist mal mit in der Kabine, da haben wir auch schon mal eine Sendung angefangen. Oder im Einlauftunnel oder hast hier zum Beispiel auch nochmal die Möglichkeit eines Flash-Interviews. Da ist es so, dass nach dem Halbzeitpfiff, wenn die Spieler in die Kabine gehen, du auch mal einen Spieler bekommst, der nochmal ganz kurz stehen bleibt, dem kannst du 2 Fragen stellen, dann geht er weiter. In der ersten Fußball-Bundesliga.
Undenkbar.
Unvorstellbar.
Ja.
Genau. Und das meine ich mit nochmal so ein Ticken näher dran sein. Und das können wir natürlich auch dem Fan liefern. Und der ist da sehr dankbar.
Ich finde es wirklich Weltklasse, dass es einen Sender gibt, der sagt, wir übertragen jetzt die dritte Liga. Sport 1 macht das ja auch. Sie haben häufiger mal die vierte Liga übertragen, die Regionalliga, weil es, ich finde, auch ein bisschen echter ist. Man ist näher dran und vor allem haben es auch die Spieler auch mal verdient, eben diese Öffentlichkeit und dieses Rampenlicht so ein bisschen, weil sie es ja sonst im alltäglichen Job und beim alltäglichen Spieler nicht erlebt haben.
Ganz genau. Und wie gesagt, dritte Liga, ne? Das sind Profifußballer, die verdienen ihr Geld damit und die machen das zum Teil sehr ordentlich.
Wir machen weiter mit der ersten Rubrik, Cedric. Entweder oder, 6 Fragen, 6 Antworten. Fußball oder Judo?
Boah.
Du hast nur 6 Sekunden Zeit.
Gibt es die Option beides?
Ausnahmsweise.
Ausnahmsweise, ja, dann tatsächlich beides. Weil Judo bin ich selber, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Profi gewesen, zumindest Leistungssportler, Bundesliga. Fußball ist aus der Leidenschaft des Fanseins erwachsen. Also da muss ich leider beides sagen.
Sprachnachricht oder Anruf?
Sprachnachricht.
Jetzt wird spannend. Bachelor oder Take Me Out?
Take Me Out.
Man muss dazu sagen, es war glaube ich 2016, wo du die Anfrage von RTL bekommen hast, der neue Bachelor zu sein. Du bist in einer glücklichen Beziehung, hast deswegen gesagt, mache ich nicht. Was glaubst du, wie wäre dein Leben denn verlaufen, wenn du beim Bachelor mitgemacht hättest vor 4 Jahren?
Anders. Es wäre wahrscheinlich dann nicht mehr in Richtung Fußball gegangen, weil ich glaube, dass sich kein TV-Sender dieser Welt einen rosenverteilenden Womanizer ans Spielfeld stellt. Dann schon irgendwie eher doch einen einigermaßen seriösen Moderator. Und deswegen glaube ich, hätte ich dann diesen beruflichen Weg nicht einschlagen können. Deswegen bin ich auch dankbar, dass ich da nicht drauf eingegangen bin. Ja, aber wie er alternativ verlaufen wäre, ich wäre wahrscheinlich von Dorfdisco zu Dorfdisco gereist und hätte da meine 10 Minuten gehabt und hinter ein paar 14-Jährigen ein paar Autogramme verteilt. Also ich glaube, das ist so der klassische Werdegang, wenn ich das so richtig mitbekomme.
Das wäre mal eine Perspektive gewesen. Und du hättest vielleicht auch dann Karriere als Sänger gemacht oder so. Party oder Abend auf dem Sofa?
Mal so, auch das ist wieder schwammig geantwortet, aber ist tatsächlich so. Also ich bin um keine Party verlegen, wenn es eine gute ist, aber jetzt auch nicht revolutionär. Ich glaube, das letzte Mal feiern war ich jetzt auch schon, muss ewig her gewesen sein. Zumindest der letzte Disco-Besuch, glaube ich, schon locker 3-4 Jahre her. Feier kann man ja auch mal irgendwie anders machen, aber im Zweifel dann doch gerne der Sofaabend und dann auch gerne irgendwie Sport im TV.
Mhm. Kommentieren oder moderieren?
Moderieren.
Pamela Reif, Workout oder Sky Gym?
Sky Gym. Ja. Sky Gym macht ja die Kollegin Nele Schenker und die hatten wir auch bei Magenta Sport und ist eine nette, sympathische Moderatorin, die das ganz gut gemacht hat und ja, da kann man auch mal so eine Workout mitmachen.
Absolut. Früher Sport 1, inzwischen bei Sky Sport News HD unterwegs und eben Sky Gym so als perfektes Training. 2x am Tag, 9.30 Uhr und 16 Uhr. Natürlich mache ich beide Ausgaben, kannst du dir vorstellen.
Stark. Tatsächlich, ja?
Nein. Aber habe ich mir für irgendwann vorgenommen. Und das waren jetzt 6 Fragen, Cedric. Eine Bonusfrage gibt's natürlich auch noch. Bayer Leverkusen oder FC Remscheid?
FC Remscheid. Ganz klar, weil das, was du als Kind in die DNA injizierst bekommst, das lässt dich ein Leben nicht mehr los.
Da kommt nochmal dieser Fußballromantiker hervor, wie ich gerade so merke. Aus eigener Erfahrung weiß ich in dieser Branche, dass es eben auch hier und da schwierig sein kann. Als Freiberufler natürlich, du bist so ein bisschen vogelfrei und bist nicht so richtig fest angestellt. Und das ist natürlich auch hier und da mal ein schwerer Weg, den man da gehen muss. Wie hast du das die letzten Jahre so gemacht? Wie hast du das erlebt und wie gehst du mit dieser Branche auch um?
Ja, ich habe es genauso erlebt, wie du es gerade schön beschrieben hast. Es ist tatsächlich so, dass man nicht immer weiß, am Anfang des Jahres, wie schaut's Ende des Jahres aus. Da hat man es als Beamter sicherlich leichter, was die Zukunftsplanung angeht. Aber letztendlich ist es, glaube ich, in der Branche einfach wichtig, dass du auf deine Fähigkeiten vertraust. Weißt, ich muss halt immer up to date sein, ich muss mich vorbereiten, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss hungrig bleiben. Ich muss professionell und gut auftreten und meinen Job vernünftig erledigen. Das muss man aber so oder so in jedem Berufszweig. Und wenn du das hier machst, dann hast du sicherlich auch eine Zukunft. Wenn dann Dinge dazukommen, die du nicht beeinflussen kannst, wie zum Beispiel die Corona-Krise oder sonstiges, oder auch zum Beispiel, dass ein Sender die Rechte für die nächsten Jahre nicht mehr bekommt, du im Fußballbereich nicht mehr arbeiten kannst, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass du dich auf deine eigenen Stärken verlassen kannst, dass du weißt, hey, ich habe schon so viel erlebt und mitgemacht und gesehen, dass ich, wenn alles spitz auf Knopf kommt oder alles hart auf hart kommt.
Da ist der Titel wieder drin.
Ist der Titel schön, ja. Dass du dann eben auch immer einen Plan B hättest. Du musst ihn jetzt noch nicht kennen, aber du wüsstest, du hättest einen, wenn du ihn bräuchtest. Und deswegen sagte ich ja gerade am Anfang, diese ganzen Berufserfahrungen, die ich bislang schon gemacht habe, ich möchte das jetzt nicht wieder machen. Aber allzu tief fällt man, glaube ich, nicht, wenn man ungefähr weiß, was man so alles kann.
Jetzt auf den Punkt gesagt, wie viel Ehrgeiz und wie viel Durchhaltevermögen braucht man, um diesen Weg zu gehen?
Unglaublich viel, weil es eben auch keinen klassischen Weg gibt, ne? Also zumindest habe ich den nicht kennengelernt. Den gibt es sicherlich, aber ich habe den jetzt nicht kennengelernt. Ich habe 2014 mit der Moderation angefangen. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen skizziert. Damals war es zum Beispiel auch so, dass ich erstmal 1,5 Jahre bei einem Online-TV-Sender gearbeitet habe oder davor noch einen Werbespot gemacht habe, der da auf ProSieben und Sat.1 und so lief. Das heißt, irgendwie da reingekommen bin, weil jemand meinte, ach, der könnte doch dafür ganz gut passen, mach du da mal. Hab da meine ersten Moderationserfahrungen gesammelt, aber das war natürlich eine Garantie für gar nichts. Also da musst du weitermachen, weitere Erfahrungen sammeln, hier nochmal irgendwie ein unbezahltes Praktikum machen, da nochmal ein unbezahltes Praktikum machen. Du musst auch sehr idealistisch oder visionärisch unterwegs sein. So nach dem Motto, egal was ich hier einstecke, egal was ich hier gerade erlebe und inwiefern ich da auch für leiden muss, das Endziel zählt. Das heißt, wenn ich mal irgendwann in der Moderatorenbranche mich da verankern möchte oder auch gerne im Fußballbereich mal was machen möchte, dann musst du jetzt halt da durch. Das ist dann halt so. Klassisches Beispiel, ich habe während meiner Zeit in Niedersachsen, als ich für Radio 38 in Braunschweig moderiert habe, habe ich ein Jahr lang im Wohnwagen gelebt. Also das ist auch so ein Ding, wo jetzt viele Leute sagen, ja, was ist mit dem denn los? Ja, Freunde, das war nämlich damals so,
Ich habe plötzlich wieder die Camper so im Haus.
Ja, ja,
das war mal eine Fernsehserie früher.
Ja, ja. Ja, stimmt. Ach ja, genau. Nee, war tatsächlich damals bei mir so, ich habe mich bundesweit beworben, weil ich hatte kein Volontariat. Als Radiomoderator ist das so mit Grundvoraussetzung, hatte ich aber nicht. Deswegen wollte mich in NRW zunächst keinen Sender haben. Dann habe ich mich deutschlandweit beworben, so nach dem Motto, alles auf eine Karte. Wer jetzt so blöd ist und mich anruft und sagt, komm mal vorbei auf ein Vorstellungsgespräch, den musst du jetzt überzeugen. Und dann hat der damalige Chef des Radios in Braunschweig hat gesagt, komm mal vorbei. Das war Ende Juli und er wollte jemanden für Mitte August. Deswegen war mir dann hinterher auch klar, warum er mich eingeladen hatte. Der hatte einfach den Zugzwang gehabt. Der hat sich nicht drum gekümmert und musste plötzlich jemand aus der Kiste wühlen. Mhm. Und dann stand ich da nun mal ungünstig und dann hat er mich eingeladen. Und dann habe ich den Job bekommen. So nach dem Motto, in 2 Wochen fängst du hier an. Ich kannte niemanden in Braunschweig. Die Wohnungssituation im Sommer ist so, dass selbst bei der Uni, auf dem Gelände der Uni, die ganzen Studenten erstmal alle zelten, bis sie eine Wohnung kriegen, weil immer mehr Studenten im Sommersemester anfangen, als es Wohnungen in Braunschweig gibt. Das heißt, die Wohnungssituation ist da eh nicht so ganz einfach. Und dann hatte ich aber von Anfang an das Gefühl, hier willst du nicht ewig bleiben, das willst du als Sprungbrett nutzen, um irgendwann mit der Berufserfahrung punkten zu können, um dann in NRW moderieren zu dürfen. So kam es am Ende auch, aber es wurde ein Jahr. Aber weil ich eben mich da nicht irgendwie sesshaft machen wollte, sagte ich, hey, eine Wohnung suchen macht gar keinen Sinn. Hör mal, liebe Eltern, ihr habt doch da einen Wohnwagen, den braucht ihr doch gerade nicht. Könnt ihr den nicht irgendwie da mal oben in Braunschweig in der Nähe da mal irgendwo platzieren auf dem Campingplatz? Dann habe ich erstmal eine Bleibe und kann ja im Notfall immer noch zurück. Haben sie gemacht, lieb wie sie waren. Und
was war aber die erste Reaktion? Kein Problem oder bist du bekloppt?
Bist du bekloppt, ist aber kein Problem.
So. Die Eltern halt so sind.
Ne? Ja, ich habe es ja dann auch erklärt und das war ja auch nachvollziehbar und vor allem vorher jetzt auch nicht irgendwie lang im Angestelltenverhältnis gewesen. Das heißt auch für Vermieter jetzt nicht so der ideale Mieter. So nach dem Motto, was verdienen sie denn? Wie lange sind sie da schon im Beruf? Wie lange wollen sie denn bleiben? Da konnte ich jetzt nicht so mit den Argumenten punkten und deswegen war meinen Eltern klar, ja gut, okay, irgendwie muss er das ja machen. Der Chef des Radios in Braunschweig hat damals gesagt, du hör mal, wir können dir natürlich jetzt hier nicht ein Hotel zahlen und zumindest nicht ewig, so 2, 3 Wochen vielleicht, aber nicht ewig und außerdem war Wohnungssituation schwierig, aber da du dich hier bewirbst, gehen wir da mal von aus, dass du hier Freunde hast oder Verwandte hast, ne? Sonst würdest du ja nicht auf Braunschweig kommen. Ich so, ja sicher, also Braunschweig, ja, das ist mein zweites Zuhause, das ist gar kein Problem, gib mir einfach den Job, ich bin da, ich mach das alles super. Ich kannte natürlich kein Schwein, ich war vorher noch nicht einmal in Braunschweig. So, aber das ist eben genau das, was ich gerade sage. Du musst so ein paar Opfer bringen, du musst auch mal ein paar unbequeme Wege gehen, auch mal so ein bisschen Risiko eingehen, auch hier und da mal irgendwie dich ins Feuer stürzen, ohne, oder um das mal besser zu verbildlichen, ins Wasser stürzen, ohne zu wissen, wie du schwimmst. Aber eben darauf vertrauen, das wird schon gut gehen. Und in dem Fall ist es ja gut gegangen. Ich hatte da mein Jahr Berufserfahrung, durfte die Nachmittags-, die Vormittags- und später sogar die Morningshow mit moderieren und habe dann auch mit der Berufserfahrung, immer noch ohne Volontariat, aber immerhin mit der Berufserfahrung dann auch einen Job in NRW bekommen.
Quasi auch der Ritterschlag beim Radiosender, wenn du den Morgen moderieren darfst, das ist und bleibt die Primetime natürlich auch, weil die meisten hören natürlich morgens rein, wenn sie Radio hören. Noch eine Entweder-Oder-Frage, 4 Sterne. Hotel oder Camping? Ich habe jetzt eine Vermutung.
4-Sterne-Hotel, weil Camping hatte ich schon über Gebühr viel.
Was kostet da so eine Miete in Braunschweig am Campingplatz?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall sehr günstig davon gekommen bin. Lass es 100 Euro im Monat gewesen sein. Mhm. Muss man sich mal vorstellen.
Also
ein Jahr mal da gewohnt.
Inklusive Wasser und Strom.
Ja, oder? Nee, der kam noch extra. Da wurde immer geguckt auf dem Zähler. Das war auch lustig. So Sommer, Herbst, da war ich ja noch mit vielen anderen Gelegenheitscampern dort vor Ort. Das war so ein nettes Miteinander oder nebeneinander vielmehr. Ja, aber im Spätherbst, im Winter, bei -7 Grad, irgendwo in Harznähe, da schneit's und da ist ja keine Sau. Da ist ja selbst der Pächter von dem Campingplatz nicht mehr. Der hat einmal vergessen, dass ich überhaupt noch da war, hat zwar den Strom nicht ausgeschaltet, aber das Wasser abgedreht. Dann hat das wieder irgendwann angedreht, dann kam aber nur kaltes Wasser raus und ich da morgens um 6 am Duschen und dann mit dem Fahrrad damals noch immer die 10 Kilometer bis in die Stadt rein, weil ich zu dem Zeitpunkt auch keinen Führerschein hatte. Den musste ich aufgeben, weil ich da mal kurz zu schnell gefahren bin. Hab den aber hinterher wiederbekommen. Aber während der Zeit war alles so ein bisschen schwierig und deswegen war das schon auch hart, aber günstig und campingtechnisch bin ich auf jeden Fall jetzt gut versorgt, deswegen im Zweifel dann doch jetzt eher so ein bisschen bequemer das 4-Sterne-Hotel.
Also großen Respekt für diesen Weg auf jeden Fall, den hätte auch nicht jeder gemacht, das hätte auch nicht jeder gemacht, bin ich mir sicher. Das heißt, wenn ich dich frage, Radio oder Fernsehen, so eine gewisse Radioleidenschaft höre ich natürlich auch raus, weil sonst wärst du nicht nach Braunschweig auf den Campingplatz gezogen.
Ja, zumal ich ja auch das Argument absolut mit dir teile, dass Radio einfach eine wunderbare Grundausbildung für jeden Reporter, Moderator, Journalisten, Kommentator, wie auch immer ist. Du lernst halt mit der Stimme zu arbeiten, du lernst Themen zu präsentieren und du lernst auch das, was ich immer noch nicht so richtig kann, auf den Punkt zu kommen. Aber letztendlich bin ich dann doch eher für die Moderation, weil, wie gesagt, ich glaube, dass ich mit dem Bild auch ganz gut arbeiten kann und selber meine Stimme auch gar nicht so gerne höre.
Aber wir kennen es aus dem Radio noch, wir beide. Warst du noch so fleißig? Am Ende sind es nur 1,30. Auch so ein Klassiker natürlich. Du kannst so viel Material mitbringen, du kannst so viele O-Töne von Menschen mitbringen und das Interview kann noch so lange sein. Am Ende 1:30 und dann wird auch radikal gekürzt. Als ich beim Radio angefangen habe, hieß es, dann habe ich auch teilweise einen Beitrag abgeliefert von 1,32. Dachte, ah Mensch, komm, die 2 Sekunden. Nee, dann wurden diese beiden Sekunden irgendwo. Und wenn es noch ein Atmer ist oder irgendwas, dann wurden diese beiden Sekunden rausgeschnitten.
Das ist Mobbing.
Glaube ich auch im Nachhinein. Nein, aber es war eine super Zeit. Es ist ein tolles Gefühl und eben auch, wie du sagst, eben so eine Sendung zu moderieren und ganz viele Menschen zu erreichen. Natürlich gibt es dann auch Hörer-Mails beispielsweise, Menschen, die darauf reagieren. Das ist schon was Besonderes, weil in dem Moment auch der Podcast jetzt, wir wissen ja jetzt gerade nicht, wer uns zuhört, ne? Und aber es ist schön, wenn man weiß, man kann irgendwie Menschen damit erreichen.
Ja, genau. Und du hast eben die Möglichkeit, auch mal so nach deinem eigenen Zeitfenster zu arbeiten.
Und wir haben jetzt die Zeit auf jeden Fall. Wir können uns ganz viel Zeit nehmen. Die Folge geht, glaube ich, 3 Stunden haben wir angesetzt.
Doch so kurz.
Okay, dann halte ich mich kürzer. Cedric, welche Trainer oder welche Sportpersönlichkeit in diesem Bereich hat dich denn so am meisten beeindruckt? Du hast natürlich jetzt auch die letzten Jahre einige Menschen auch kennengelernt. Wer hat da so am meisten Eindruck bei dir hinterlassen?
Ja, da gibt's einige spannende Persönlichkeiten, die mich positiv beeindruckt oder, ist immer so ein blödes Wort, aber vielleicht auch so ein Stück weit beeinflusst haben. Zum Beispiel Fritz von Thurn und Taxis, mit dem ich die Ehre hatte, das Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen zu kommentieren. Inklusive Halbzeit, Vorlauf, Nachlauf, 2 Stunden lang durchweg. Da nimmt man viel mit, da merkt man auch dann mal vor Ort, wie der das alles rockt, wie er sich vorbereitet, wie er die Infos reinbringt, was er wie interpretiert, abnimmt, bildlich ummalt und so weiter und so fort, also bildlich umschreibt. Das ist schon eine beeindruckende Geschichte gewesen. Oder auch jetzt hier in meinem Magenta-Sport-Moderatoren-Alltag tolle Kollegen wie Markus Höhner oder Thomas Wagner, die schon so lange im Geschäft sind, die das so perfekt drauf haben, was sie da alles machen. Also auch
hier die alten Hasen dann sind.
Die alten Hasen von der Vorbereitung bis zur Umsetzung, wirklich auch dieses Fußballwissen eines Thomas Wagners oder diese Expertise eines Markus Höhner, da kann man so viel draus lernen und da wäre ich blöd, wenn ich da nicht mit beiden Augen wach hingucke und mit beiden Ohren hinhöre und schaue, was machen die gut. Nicht abkupfern, aber zumindest so ein bisschen was mitnehmen. Ich glaube, das bringt mich da schon sehr weiter.
Was ist jetzt dein großes Ziel? Du hast ja schon vorhin gesagt, als du klein warst, hast du gedacht, das möchte ich irgendwann mal machen, irgendwie in diesem Sportbereich, auch moderieren, kommentieren. Du hast im Prinzip das erste Etappenziel erreicht. Was soll da noch kommen? Wie stellst du dir so deine Zukunft in dieser Branche vor?
Also reizen würde es mich sicherlich auch als TV-Moderator mal in der ersten oder zweiten Bundesliga am Spielfeld ranzustehen und dort die Spieler zu interviewen, durch die Sendung zu führen, wie auch immer. Aber gerade in den heutigen sehr schnelllebigen Zeiten, auch was TV-Rechte angeht, weißt du ja auch heute nicht, wer wann wie was morgen überträgt. Und letztendlich ist mir vor allem auch immer wichtig, dass ich in einem guten Team bin, dass die Teamchemie stimmt, dass man sich wohlfühlt, dass die Sendungen einen gewissen Anspruch haben und so weiter und so fort. Das sind so wichtige Parameter und die habe ich zum Beispiel beim Magenta Sport total. Tolles Team, super Sendungen, mit richtig viel Liebe zum Fußball, mit richtig viel Liebe zum Detail, auch ganz, ganz groß. Menschen, die da im Übertragungswagen sind, wie zum Beispiel so Yannick Barkic, einer der Leiter der Sendungen, wo du weißt, wenn du mit dem zusammenarbeitest, das ist ein Genuss, das ist ein Fußballfest, da kriegt der Fan was geliefert, da hast du einfach Bock mitzumachen. Und das ist mir ganz wichtig. Und lieber das in der Form in der dritten Liga noch jahrelang, als nur die halbe Version in der ersten Bundesliga.
Der Fußballromantiker wieder. Ich merke das schon. Wir werden deinen Weg natürlich weiter verfolgen und drücken dir da ganz fest die Daumen. Du hast ja vorhin schon ein paar Namen angesprochen. Ich würde dir gerne noch mal ein paar Begriffe hinwerfen in der Rubrik auf Knopfdruck. Du überlegst ganz kurz und sagst, was dir spontan einfällt an vielleicht kurzen Anekdoten oder was dir sofort durch den Kopf schießt. Das Wort ist bereits gefallen. Röntgenstadion.
Geschichtsträchtig, altehrwürdig, stolze Heimat des einzig wahren Bergischen Fußballclubs, na, mit dem Wuppertaler SV zusammen.
Das wollte ich gerade hören, das müssen wir. So viel Zeit muss sein. Ich weiß noch, 2003 war ich mal beim Spiel im Röntgenstadion Schalke gegen den Wuppertaler SV. Das hat komischerweise da stattgefunden, ich weiß auch nicht mehr warum. Bei Schalke noch Viktor Agali und Mike Hanke im Sturm und auf der Trainerbank, jetzt halte ich fest, Jupp Heynckes. So, und nach dem Spiel gab es vor den Umkleidekabinen einen kurzen Moment, wo dann wahrscheinlich auch Kinder hin konnten für ein Autogramm. Und da stand ich dann vor Jupp Heynckes, der kurz davor mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat und stand dann vor ihm. Und irgendwann kam ich dann halt nicht dran und wollte, dass er auf meine Käppi unterschreibt. Und mein Vater hat mich irgendwann ein bisschen nach vorne geschubst, so nach dem Motto, geh doch mal ran. Ja, ich bin aus Versehen gegen ihn gekommen, gegen Jupp Heynckes, habe ihn angerempelt und er drehte sich nur um mit seinem hochroten Kopf. Nicht umsonst wurde er Ostrahm genannt. Wenn mich noch einmal jemand anfasst, dann höre ich auf, hier Autogramme zu schreiben.
Also du hast das Autogramm und die Schelte bekommen.
Richtig, genau. Und ich weiß jetzt auch, wie sich so ein Fußballer fühlt, der irgendwann von Jupp Heynckes angemacht wird.
Ja, aber die bekommen nur die Schelte. Die kriegen kein Autogramm.
So, vermutlich. Nächster Begriff für dich, Daniel Cater-Ruel.
Super Typ. Vorbild für sicherlich viele Jugendliche in Wuppertal, aber auch generell. Kämpfernatur, selbst reflektierend, aus Fehlern gelernt. Strebsamer Fußballer.
Der irgendwann den Weg tatsächlich geschafft hat, der im Fußball begonnen hat, irgendwann im Gefängnis saß und dann anschließend von der fünften in die zweite Liga einen Wahnsinnsdurchmarsch gemacht hat. Ich glaube, da nochmal so, ja, wie du sagst, ein Vorbild und ein Beispiel, wo Resozialisierung perfekt funktioniert.
Ganz genau, richtig. Und ist ja jetzt auch sehr engagiert. Also versucht wirklich mit den diversen Initiativen, die er da begleitet und auch ins Leben gerufen hat, versucht er wirklich Kindern aus, wie nennt man das, sozialen Brennpunkten, oh, das klingt so blöd, ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber ich sage es jetzt einfach mal so, damit mich jeder versteht, versucht er denen eben eine Perspektive an die Hand zu geben und zu verhindern, dass die gleichen Fehler machen, wie er sie früher gemacht hat, ne, mit eben dieser Jugendkriminalität und alles, was dann noch folgte. Und das finde ich halt gut, dass er so nach dem Motto, nicht nur ich habe für mich aus den Fehlern gelernt, sondern ich möchte auch andere vor diesen Fehlern bewahren. Und das ist Größe.
Absolut. Nächster Begriff für dich oder nächster Name für dich, Andreas Dach.
Ja, einer der besten Redakteure der Welt, würde ich sagen. Er antwortet für den wunderbaren Remscheider Generalanzeiger. Klingt jetzt so hochtrabend, aber er ist wirklich ein richtig guter, weil das macht er auch schon ewig lang und kennt so viele Leute, hat ein Riesennetzwerk, hat seine Ohren und Augen überall, ist im lokalen Sport verankert, aber auch eben im bundesweiten Sport. Also ich glaube, er schreibt für den Kicker, für Borussia Dortmund, genauso wie über Yildiz Remscheid in der Bezirksliga. Also der ist ganz nah dran überall und ja, hat die Sportszene im Griff. Nicht nur Fußball, sondern zum Beispiel auch Judo oder Kegeln, Laufen, alles was ansteht, alles was es in Remscheid gibt, Rollhockey. Und aber nicht nur er, sondern das gesamte Team machen da echt einen super Job.
Also auch ein Tausendsasser. Und letzter Name für dich, Christian Straßburger.
Ja, und auch ganz sympathisch, muss man auch dazu sagen, ist ja auch wichtig.
Richtig.
Christian Straßburger, ja. Auch ein sympathischer Mensch, ist ein super Typ, ein klasse Kommentator, wo ich damals, als ich ihn kennengelernt habe, wo ich die ersten 2, 3 Einsätze mit ihm zusammen hatte, wo ich ihn auch
bei
das
Magenta
erste Mal,
Sport.
Ja, bei Magenta Sport, genau, wo ich ihn das erste Mal auch live kommentieren gehört habe, gesagt, ja komm, ich bin mir sicher, der kommentiert mal irgendwo für irgendeinen großen Sender eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft. Wie auch immer, da bin ich mir aber heute noch hundertprozentig sicher. Also da kommt kein Sender dran vorbei, den mal irgendwann vors Mikrofon zu lassen für irgendein großes Turnier, weil der hat erstmal die Expertise, der lebt den Sport auch sehr detailverliebt, hat diese tolle blumige Umschreibung diverser Spielszenen, hat diesen Witz dabei, ist einfach ein intelligenter Junge, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass er auch genau diesen Spagat immer findet zwischen Witz und Humor, aber nicht drüber gehen, sondern auch hier dann wirklich die Expertise wieder einbringen oder da auch mal so ein Knaller, ne, zum Beispiel damals große Bildschlagzeile, Münster schießt das Siegtor kurz vor Ende in Lautern, da sagt er, mir platzt hier die Hose, wo sich auch viele Leute an den Kopf fassen, wie kann er nur, aber das ist eben auch wieder dieses Legatsche, ne? Aber in diesem Fall auch wirklich richtig angewendet, dieses ehrliche, authentische und dafür liebe ich den Christian Straßburger und viele, viele andere Millionen Fußballfans auf dieser Welt sicherlich auch. Und deswegen auch hier nochmal ganz kurz vorzeugen, der wird irgendwann mal auf einem großen Turnier für einen prominenten Sender irgendein EM- oder WM-Spiel, wenn nicht sogar das Finale, kommentieren.
Liebe Spitz-auf-Knopf-Hörer, merkt euch diesen Namen und ich würde es ihm auch gönnen, tausendprozentig. Und er hat es letztes Jahr auch in die 1Live-O-Ton-Charts geschafft mit dem legendären Satz, Fußball, du geiles Stück. Und da ja, muss ich sagen, dass
auf den Punkt. Und das ist eben bei ihm nicht vorbereitet, so nach dem Motto, ich schreibe mir hier meine Spickzettel, wenn jetzt jemand hier in der 90. das Siegtor schießt, dann haue ich das raus. Der ist einfach so. Auch der transportiert einfach das locker weg, was er da gerade auf dem Herzen hat. Und das mag ich eben so.
Und wir drücken Strassi auf jeden Fall die Daumen. Du hast über die Leidenschaft von dir oder die erste Leidenschaft schon mehrmals gesprochen. Ich habe gemerkt, deine Augen funkelten da direkt, wenn es um Judo geht. Du bist ja auch begeisterter Judoka gewesen und bist inzwischen Gründer und Manager des Remscheider TV-Judo-Team, die auch einen wahnsinnigen Weg hingelegt haben, über den wir jetzt sofort sprechen. 6 Aufstiege in 7 Jahren, das muss man erstmal nachmachen. Woher kommt bei dir diese Begeisterung und wie war deine Zeit als Judoka?
Ja, die Begeisterung, die habe ich, seitdem ich mit dem Sport angefangen habe. Das war 1996, das ist auch schon 24 Jahre her. Damals war ich 9 Jahre jung, wollte unbedingt im Verein Sport machen, habe viel draußen gebolzt, auf dem Bolzplatz. Deswegen war Fußball naheliegend, aber mein Vater hatte noch eine andere gute Idee, der eben auch als Journalist unterwegs war, auch einen tollen Job immer gemacht hat, auch immer ganz nah dran war am Menschen und auch nicht nur die Fußballtrainer kannte, sondern eben auch die aus anderen Bereichen, zum Beispiel eben Paul Klenner, damals zum Beispiel auch der Trainer gewesen, der Olympiadritten Anna-Maria Gradante. Und da sagt er, das ist auch ein toller Trainer, Sportpädagoge, der kann dir viel mitgeben, auch in der Entwicklung als Kind nochmal. Versuch's doch mal mit Judo. Habe ich gemacht, bin hängen geblieben bis Mitte 20, musste dann aufhören nach meiner selber aktiven Zeit aufgrund von diversen Knie-OPs und habe dann gesagt, wenn du den Sport jetzt nicht mehr aktiv machen kannst, dann unterstützt den Verein doch auf anderen Wegen, hab dann die Ligamannschaft gegründet, also Judo im RTV gibt's schon seit Jahrzehnten, aber Liga-Judo noch gar nicht, hab dann eine Mannschaft gegründet, wir haben in der 2. Bezirksliga, das ist im Fußball die Kreisliga, haben wir begonnen, wie du gerade sagtest, 6 Aufstiege in 7 Jahren und sind jetzt in der 2. Bundesliga angelangt.
großen Respekt. Wie viel Ehrgeiz braucht man auch für diesen Weg? Also ich kann mir das vorstellen, du kniest dich ja wirklich neben deinem Hauptjob und neben den ganzen anderen Tätigkeiten, die du hast, da so richtig rein und blühst da nochmal richtig auf. Ja, wie viel Ehrgeiz muss man da mitbringen?
Unfassbar viel. Ist jetzt kein Eigenlob, ist einfach nur die nackte, unromantische Realität.
Du steckst, die Zahlen sprechen für sich eben.
Ja, du steckst hunderte, wenn nicht tausende Stunden rein im Jahr, unbezahlt, ehrenamtlich, um in dieser Randsportart dir Gehör zu verschaffen. Und du schaffst halt nur mit sportlichem Erfolg. Das heißt, Aufstiege sind Pflicht. Und ich habe damals schon gesagt, wenn ich hier sowas mache, dann wird das hier keine Hobbytruppe, die irgendwie einmal die Woche auf der Matte sich trifft, vielleicht hier und da mal einen Kampf hat und nach jedem Training eine Kiste Bier. Nein, wir ziehen hier Profisport hoch. Wir werden, und das ist das Ziel, irgendwann mal in der ersten Bundesliga kämpfen. Damals hat man natürlich das Ganze noch so ein bisschen als großspurig abgetan, noch ein bisschen drüber gelacht. Heute sind wir in der zweiten Bundesliga und noch ein Step, dann sind wir in der ersten Liga. Und ich sage jetzt schon mal, wenn wir da sind, wollen wir auch perspektivisch mal deutscher Meister werden. Weil die Energie stecke ich doch so oder so rein. Jetzt kann ich sagen, oh gut, wenn du es nebenher nur irgendwie machst, dann steckst du halt weniger Energie rein. Ja, aber wenn ich schon Energie reinstecke, dann ruhig ein bisschen mehr und dafür sind die Erfolge dann auch größer und dann macht's auch Spaß, wenn du da was zurückkriegst. Und wenn man jedes Jahr aufsteigt, dann denkt man im Jahr danach nicht mehr, oh Gott, war das viel Arbeit, sondern es funktioniert, der Weg geht weiter und es wird natürlich auch alles größer und du bekommst natürlich plötzlich eine Strahlkraft und du bekommst viele Menschen aus dem Umfeld, die sagen, hey, wow, das funktioniert ja, inwiefern kann ich mich denn jetzt einbringen? Das kommt dann alles mit der Zeit. Jetzt in der zweiten Bundesliga haben wir eine Bundesliga-Arbeitsgemeinschaft mit einer zweistelligen Anzahl von Leuten, die sich um diverse Dinge kümmern, wie Ticketing, wie Catering, wie Rahmenprogramm und so weiter und so fort. Marketing, Social Media, Homepage und was alles dazugehört. So ein paar Kernaufgaben mache ich selber eben, aber trotzdem noch die viel Zeit kosten, Ausrichtung des Vereins, Sponsoring, Akquise, Sponsoring, Betreuung, Aufstellung des Kaders, Abgänge, Neuverpflichtung und so weiter und so fort. Das muss natürlich auch alles noch gemacht werden. Also ich habe nach wie vor viel zu tun, aber es macht Spaß und die Region zieht mit und wir sind nicht umsonst Mannschaft des Jahres in Remscheid geworden im letzten Jahr.
Dazu nochmal Gratulation, danke. Herzlichen Glückwunsch, mehr als verdient natürlich auch und ja, es ist ein schwerer Gang natürlich auch neben dem großen Fußball erstmal zu bestehen und da Sponsoren und Firmen zu überzeugen, dann auch so einen Verein zu unterstützen. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht mit dem Fußball und hast dann trotzdem nebenbei noch dein zweites großes Hobby, Judo im Prinzip. Also hast du gerade zwei große Hobbys, die sehr zeitintensiv sind, vermute ich mal.
Ja, also sind eigentlich zwei Berufe. Berufe im Sinne von, das kommt von Berufung, dazu fühle ich mich berufen. Nur bei dem einen Beruf bekomme ich kein Geld dafür. Zahle ich noch drauf, aber ist egal.
Wer weiß, was noch kommt. Ja. Wir kommen zur letzten Rubrik, das steht auf jeden Fall fest, Knopfballtor. Und du musst jetzt auf jeden Fall mit dem Kopf agieren, die Vorlage kommt von mir und dann direkt verwandeln. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, mit welcher Person würdest du gerne noch einmal sprechen?
Mit meinen Großeltern, weil das ist ja etwas, das geht so schnell vorbei, weil auch bei mir, ne, sind verstorben, da war ich noch im Jugendalter und da lernt man die Zeit, die man hat, ja gar nicht so richtig zu schätzen. Das ist tatsächlich dann so, dass man denkt, ja, das geht alles sicherlich noch Jahrzehnte, aber dann sind die Großeltern plötzlich nicht mehr da und dann denkst du, ah, Mist, hättest du doch nochmal hier oder da nochmal ein Gespräch mehr führen können.
Ja. Und das kann jeder nachempfinden. Du hast die Wahl, Judo-WM oder Fußball-WM, wo möchtest du als Kommentator dabei sein?
Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, weil auch das für mich als Moderator nochmal eine komplett neue Geschichte wäre, mit vielen neuen spannenden Eindrücken. Judo-WM kenne ich, habe ich bereits mitgemacht als Zuschauer, als Helfer, habe mich da eingebracht, nicht als Kämpfer, nein, aber insofern wäre das jetzt auch nichts mehr Neues für mich.
Und diese Schlagzeile möchtest du einmal über dich lesen.
Oh je, was antwortet man da? Am besten irgendwas Ehrliches, ne? Ja. Cedric Pick darf für Magenta Sport in der Fußball-Bundesliga kommentieren.
Eine schöne Schlagzeile und ja, ein schöner Satz. Man merkt aber auch, dass du sehr bescheiden bist und genau das macht dich auch so sympathisch. Cedric, es war mir eine große Freude, hat großen Spaß gemacht. Schön, dass du da warst und wir werden natürlich deinen Weg weiter verfolgen, drücken dir die Daumen und der Werkself natürlich auch.
Vielen, vielen Dank. Hat mir riesig Spaß gemacht. Vor allem hast du diese unangenehmen Fragen gestellt, wo man sich immer zuerst an den Kopf fasst und denkst, Mist, da habe ich jetzt gerade mal überhaupt gar keine pauschale Antwort drauf. Und das macht diesen Podcast auch aus. Jetzt nicht nur speziell diese Folge, sondern eben auch, habe ich ja zum Beispiel schon gehört, die Premierenfolge mit Werner Hansch. Kann ich auch wirklich nur jedem raten, wenn ihr irgendwie interessiert seid an einem tollen Leben als Fußballreporter, an diesen Anekdoten aus dem Ruhrgebiet, einfach an einer Persönlichkeit, die ganz viel zu erzählen hat, dann unbedingt die erste Folge Spitz auf Knopf hören mit Werner Hansch. Haben wir jetzt hier nicht abgesprochen, dass ich das sage. Ich war nur selber so begeistert.
Aber
deswegen
vielen Dank.
Deswegen habe ich mich aber auch riesig gefreut, dass ich heute hier hin durfte, weil das ist schon nicht schlecht. Ne? Nach Werner Hansch, Cedric Pick, gut, die Fallhöhe ist tief, aber ihr, liebe Hörer, müsst ihr jetzt durch und ihr habt sie jetzt auch geschafft.
Und wenn du irgendwann 81 bist, dann treffen wir uns nochmal und mal gucken, ob es dann Spitz auf Klopp wieder gibt.
Sehr gerne, sehr gerne. Macht's gut.
Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulawik. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt, und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.